Live auf der Lehramt.
Aus Studien aus der Schweiz weiß man, dass die Lehrkräfte, die einen Berufswechsel, also den Exit, erfolgreich bewältigen, eine maßgeblich höhere Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen als die Lehrpersonen, die im Lehrberuf verbleiben. Und das war für mich wirklich ein Augenöffner, denn ich beobachte das wirklich täglich an unseren Kundinnen und Kunden, aber ich hatte dieses Vokabular dafür noch nicht so parat.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, letzte Woche ging es endlich wieder los. Unser Podcast Live After Lehramt ist aus der Sommerpause zurück und das wurde von euch auf Social Media schon freudig gutiert sozusagen. Ich möchte auch hier in dieser Folge nochmal die Gelegenheit nutzen, auf den bundesweiten Bildungsprotesttag hinzuweisen am 23.09. In der letzten Folge habe ich da mit meinem Gast drüber gesprochen und wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, dann ist auch noch ein bisschen Zeit dahin, sodass du dir das einplanen kannst, dich informieren kannst und auch nächste Woche geht's noch mal am Rande um dieses Thema. So, schön, dass ihr euch wieder freut, dass es losgeht mit diesem Podcast und wenn dir der Podcast gefällt, ich habe mittlerweile schon so viele E-Mails dazu bekommen von Weiterempfehlungen von Menschen, die uns zurückgespiegelt haben, dass der Podcast maßgeblich unterstützt hat, ihre berufliche Neuorientierung zu schaffen. Wenn dir der Podcast also hilft, wenn du ihn gerne weiterempfiehlst, dann lass uns das doch wissen, indem du uns zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts ein paar Sterne dalässt oder sogar eine kleine Rezension schreibst. Das Thema der heutigen Folge, das wird wahrscheinlich wieder etwas unangenehm beim Zuhören. Du hast es schon im Titel gelesen. Es geht um Minderwertigkeitskomplexe als Lehrer, als Lehrerin mit der eigenen Profession. Und vielleicht regt sich da in dir so ein bisschen Widerstand. Minderwertigkeitskomplexe, das ist aber ein hartes Wort. Das habe ich so nicht. Ich bin stolz auf meinen Beruf. Ich fühle mich firm in meiner Profession. Ich bin gestandene Romanistin oder ich bin gestandener Biologe und in meinen Fächern fühle ich mich wirklich firm und bilde mich fort. Ja, gleichwohl sehen wir es doch als sehr verbreitetes Merkmal in der Situation der beruflichen Neuorientierung, dass Lehrkräfte massiv von beruflichen Minderwertigkeitskomplexen, so würde ich es nennen, heimgesucht werden. Und da kann ich mich selbst überhaupt nicht ausschließen. Ich wurde neulich gefragt, was hat dich eigentlich so aufgehalten oder was hat dich so lange im Beruf bleiben lassen? Natürlich, dass ich diesen Beruf auch geliebt habe und ihm auch ausgiebig eine Chance gegeben habe. Aber was hat mich noch so lange bleiben lassen? Ich hätte den Absprung wahrscheinlich schon vorher bewältigt. Hätte ich über mehr Wissen verfügt, über alternative Berufswege, aber auch über Formalia. Aber vor allen Dingen haben mich eben auch berufliche Minderwertigkeitskomplexe aufgehalten. Heute würde ich es so benennen. Früher wäre es vielleicht eine Ungewissheit, ein mich nicht gewachsen fühlen, so hätte ich es vielleicht ausgedrückt. Ja, und heute möchte ich dich da ein bisschen mit in dieses Thema reinnehmen, denn wir sehen das natürlich bei unseren Kundinnen und Kunden täglich, welche Fragen da aufkommen, welche Ängste da aufkommen und welche Bewältigungsstrategien wir da an die Hand geben, damit das Ganze klappt. Okay, also, was trägt eigentlich dazu bei, dass Lehrkräfte, lasst uns jetzt einfach da mal mitarbeiten mit dem Wort Minderwertigkeitskomplexe bezüglich ihres eigenen Berufes empfinden, zumindest in der Situation, wo sie sich neu orientieren. Ich möchte dir drei Beispiele hier einmal darlegen. Vielleicht hat das Ganze noch ganz andere Facetten, ganz bestimmt auch hochindividuelle, aber drei, die ich immer wieder beobachte, möchte ich dir darlegen und möchte dir natürlich auch nicht Lösungsansätze schuldig bleiben. Also bleib dran, am Ende der Folge gebe ich dir auch handfeste Tipps, wie du damit umgehst, wie du diese Minderwertigkeitskomplexe bewältigst, abträgst und wenn du das möchtest, auch den Querausstieg schaffst. Es geht ja immer darum, dass das hier alles eine freie Entscheidung ist, liebe Leute. Wir bequatschen keinen zum Ausstieg, ne? Es geht jetzt wirklich darum, wenn du das möchtest, wie baust du diese Hürden ab? Grund 1 für Minderwertigkeitskomplexe im Lehrberuf. Das ist die suggerierte, aber auch faktische Deprofessionalisierung dieses Berufs. Was ist damit gemeint? Man sieht es jetzt gerade an den unglücklichen Werbekampagnen von The Land Baden-Württemberg, das jetzt so fresh mit seinen Werbekampagnen um die Ecke kommt für Seiteneinsteiger in den Lehrberuf. Ja, so von wegen, ja, hast du keinen Bock mehr auf Arbeiten oder ist dein Beruf nicht familienvereinbar? Ja, geiles Ding, du, dann werd doch Lehrer. Das ist natürlich echt total unglücklich für den professionellen Status des Lehrberufs. Denn das suggeriert, Lehrberuf als zweite Wahl, das geht irgendwie immer. Also Lehrberuf, das packt jeder. Ne? Dass der Lehrberuf ein hochprofessioneller, extrem zugespitzter Beruf mit langem Ausbildungsweg ist, bei dem auch eine extrem hohe Dropout-Rate da ist. Zum einen, weil die Leute selbstbestimmt abbrechen, aber auch, weil Leute Prüfungen auch einfach nicht schaffen. Ne? Am ersten Staatsexamen oder zweiten Staatsexamen scheitern. Es ist nicht so, dass da jeder so durchspaziert. Das sieht man auch im Quereinstieg. Nicht jeder, der den Quereinstieg macht, schafft das. Und diese Werbekampagnen, die tragen dazu bei, auch sicherlich in der Breite der Bevölkerung, dass weiterhin wahrgenommen wird, Lehrer kann ja irgendwie jeder. Also so ein bisschen singen und klatschen könnte ich auch. Habe ich zwar keinen Bock drauf, aber wenn es jetzt hart auf hart käme, könnte ich mich da auch vor so ein paar Achtjährige stellen und dann mit denen irgendwie so ein bisschen Fußball spielen. Ball in die Halle schmeißen und los geht's, oder? Genau, also zum einen gibt es in der Bevölkerung diese verbreitete, falsche Wahrnehmung, zum Lehrberuf brauche es nicht viel. Ich glaube, die Eltern, die aktuell Schulkinder haben, in allen möglichen Schulformen, die haben schon ein größeres Problembewusstsein dafür, was eigentlich das Aufgabenspektrum des Lehrberufs alles umfasst. Die können das so ein bisschen besser sagen, aber die Mehrheit der deutschen Bevölkerung hat jetzt gerade wahrscheinlich kein Schulkind und beäugt so ein bisschen polemisch den Lehrberuf, den er ja aus der eigenen Schulerfahrung kennt. Aber es gibt nicht nur diese suggerierte Deprofessionalisierung des Lehrberufs so in der breiten Wahrnehmung der Bevölkerung, sondern es gibt ja auch eine faktische Deprofessionalisierung, nämlich dadurch, dass Hürden des Einstiegs in diesen Beruf weiter abgesenkt werden. Es ist natürlich dem Lehrermangel geschuldet. Wir sind massiv angewiesen darauf, zum Beispiel Abschlüsse aus dem Ausland anzuerkennen. Das ist ja eine Absurdität, dass Lehrkräfte aus dem Ausland hier so einen Spießrutenlauf durchstehen müssen, damit ihre Fakultas anerkannt wird. Ne? Aber es geht eben auch darum, dass mittlerweile Personen ohne Masterabschluss, ohne Staatsexamina nicht nur lehren dürfen, sondern dass denen sogar auch die Verbeamtung offen steht. Das Land Brandenburg geht da ja jetzt gerade voran mit dem Posten des Bildungsamtmanns. Ein Bildungsamtmann, das ist jemand, der, korrigiert mich, wenn das jetzt nicht stimmt, der mit einem Bachelorabschluss in die A12-Laufbahn verbeamtet werden kann. Oder das ist der Bildungsamtsrat. Ne? Es gibt den Bildungsamtsmann, da braucht man dann auch keinen Bachelorabschluss. Also Brandenburg trägt da natürlich aufgrund des Lehrermangels jetzt gerade dazu bei, dass dieser Beruf sich öffnet für Personen ohne die entsprechenden Hochschulqualifikationen oder zumindest mit nicht so ausgereiften Hochschulqualifikationen. Es geht auch immer mal wieder durch die Presse, dass hier und da Personen ohne Abitur jetzt unterrichten. Ich kann mir das in verschiedenen Kontexten vorstellen. Ich will das auch gar nicht bewerten, weil ich dafür nicht genug drin bin im Thema. Ich persönlich kann es aber super gut verstehen, dass eine top ausgebildete Lehrkraft, die viele Jahre durch ihre Ausbildung gegangen ist, um dann diesen Beruf ausüben zu dürfen, die jetzt eine Person an die Seite bekommt, die diesen Spießrutenlauf nicht durchstehen musste und auch die fachliche Qualifikation in dem Maße nicht aufgebaut hat, die jetzt aber ähnlich gut besoldet wird, da kann ich den Frust durchaus verstehen. So, wir haben also auch wirklich eine faktische Deprofessionalisierung dieses Berufs. Ja, okay. Und das trägt dazu bei, dass Lehrkräfte internalisieren, Ja, dieser Beruf, der ist ja irgendwie freiwillig. Für jeden, der jetzt nicht mehr so richtig mit seinem eigenen Beruf zufrieden ist, der kommt jetzt so in den Lehrberuf rein. Und es hat ja sowieso schon jeder die Meinung, jeder könnte das, was ich alltäglich tue. Man kann das zwar so verbalisieren, das stimmt ja eigentlich gar nicht, aber das bricht dem beruflichen Selbstbewusstsein schon doch auch einen Zacken aus der Krone. Das ist so. Genau. Das trägt dazu bei, ich würde es jetzt sagen, zu einem kollektiven Imposter-Syndrom unseres Berufsstandes. Was ist das Imposter-Syndrom? Ist mittlerweile in aller Munde. Das ist sozusagen der Eindruck von sich selbst. Ich habe gar nicht die Kompetenzen, die mir andere hier beimessen. Ich bin doch eigentlich nur ein Gaukler, eine Gauklerin. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man mir in die Karten guckt und verstanden hat, dass ich eigentlich eine Pflaume bin. Also man vertraut einfach nicht darein, dass der Status, den man sich erarbeitet hat, selbst verschuldet ist. Also dass man das selbst erreicht hat, sondern dass das jetzt irgendwie so Zufall ist und einem in den Schoß gefallen ist. Ne? Das benennt das Imposter-Syndrom. Ja, okay. Und diese Deprofessionalisierung begünstigt wirklich ein berufsständisch kollektives Imposter-Syndrom. Zweiter Punkt. Was trägt noch bei zu beruflichen Minderwertigkeitskomplexen als Lehrkraft? Oftmals ist es so, und bei mir war es auch so, dass der berufliche Werdegang, die Ausbildungsbiografie von drei Stationen geprägt ist, nämlich Schule, Uni, Schule. So war es bei mir und so ist es bei vielen anderen auch nicht. Auch das stelle ich immer wieder fest bei unseren Kundinnen und Kunden. Da gibt es durchaus auch Lehrkräfte, die noch ganz andere Ausbildungswege absolviert haben oder die einfach auch mal Mut zur Lücke hatten und ein paar Jahre was ganz anderes gemacht haben. Auch das gibt es. Ja, aber Schule, Uni, Schule, das ist schon sehr typisch in unserem Beruf. Und das trägt natürlich dazu bei, dass man die ganze Zeit in der Bubble ist. Als Schüler, Schülerin mit seinem limitierten Verständnis von Schule kennt man Schule als Konsument sozusagen. Die Uni ist auch eine totale Bubble. Natürlich gibt es viele Studierende, die Nebenjobs haben, die eben nicht einfach so von Mama und Papa durchgesponsert werden, sondern die massiv arbeiten, Arbeitserfahrungen machen, Werkstudenten sind. Und ich erlebe tatsächlich Personen, die mit solchen Jobs Berührungspunkte hatten, als offener in der Neuorientierung. Ich hatte Nebenjob in der Videothek. Videothek. Generation Z, eine Videothek, das gab's früher. Da waren so große Kassetten mit Bändern. Das war der Vorläufer der DVD, ja. Also da habe ich gearbeitet. Ich würde jetzt sagen, das hat nicht unbedingt zu meiner beruflichen Offenheit beigetragen. Fällt also raus. Aber es gibt ja durchaus andere vielfältigere Tätigkeiten, die Lehrkräfte auch absolvieren. Okay, aber ich bin schon den Weg Schule, Uni, Schule gegangen. Und das trägt natürlich dazu bei, dass man auch mit anderen Professionen keine Berührungspunkte hat, sondern immer in dieser Dozentenbubble ist. Entweder man wird beschult oder man schult halt selbst. Das trägt dazu bei, dass man Schwierigkeiten hat, seine eigenen Kompetenzen, die man ja wirklich mühselig erworben hat, sowohl Fachkompetenzen als auch prozedurales Wissen, als auch so Metakompetenzen wie Organisation und sowas, dass man nicht in der Lage ist, die Transferleistung zu erbringen. Wo sind diese Kompetenzen wohl sonst noch anwendbar? Und welche meiner Kompetenzen sind denn so multidimensional anwendbare Metakompetenzen, die auch in anderen Jobs überhaupt gefragt sind? Also man sieht im Grunde den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Zum einen denkt man, das, was man da kann, das könne irgendwie jeder. Und dann denkt man auch noch, ja, das sei woanders nicht gefragt, das, was man kann. Oder es sei eben überhaupt keine Kompetenz. Und diese Kompetenzen erstens wieder sehen können, als solche anerkennen können und aber auch den Übertragungscharakter dieser Kompetenzen erkennen. Das führt dazu, dass man sich nicht mehr so ausgeliefert fühlt in dieser Neuorientierungsphase, sondern dass man ein gewisses berufliches Selbstbewusstsein auch rüber retten kann als Brückenkopf in eine neue Tätigkeit. Also dieser Bubble-Charakter von Schule, Hochschule, Schule, der verhindert, dass ich meine eigenen Kompetenzen in einem anderen Kontext erleben kann oder überhaupt als solche identifiziere. Der dritte Punkt ist, aus meiner Sicht, dass viele Lehrkräfte Situationen meiden, die irgendwie mit Risiko zu tun haben. Und das kann man jetzt breit auslegen. Es gibt vielleicht Lehrkräfte, die machen Extremsport und stellen sich täglich dem Extremsportrisiko. Das meine ich aber nicht. Es geht jetzt vor allen Dingen vielleicht um Fragen der Lebensgestaltung, Risikofragen, Absicherungsfragen, aber eben auch so kleine Angstgegner des Alltages. Ich sehe das an vielen Kundinnen und Kunden, dass vor manchen Telefonaten eine Wahnsinnsangst aufgebaut wird. Sei es Telefonate, die jetzt im professionellen Kontext passieren, also im Bereich Neuorientierung, aber sogar auch Telefonate aus dem totalen Privatbereich. Also wenn ich jetzt in der Arztpraxis einen Termin verlegen muss. Es geht immer um Situationen, wo ich für mich einstehen muss. So Mikrosituationen des Alltags. Das muss jetzt gar nicht das Telefonat sein. Ich sehe es auch täglich bei unseren Kundinnen und Kunden, wenn es darum geht, sichtbar zu werden, also für irgendetwas öffentlich einzustehen. Das LinkedIn-Profil, das ist für viele genau dieser Katalysator, dass es jetzt daran geht, sichtbar zu werden, sich irgendwie darzustellen. Das ist ein totaler Angstgegner für viele. Und ich sehe, dass Lehrer sich damit selber limitieren in Situationen, in denen man potenziell seine Selbstwirksamkeit aufbauen könnte, beziehungsweise seine Selbstwirksamkeitserwartung. Oft spricht man da von so einem Muskel oder einem Mutmuskel. Ich finde, das Wort Mutmuskel ist ein bisschen falsch, weil eigentlich ginge es um einen Selbstwirksamkeitsmuskel aus meiner Sicht. Wenn man Dinge vermeidet, Risiken vermeidet, dann kann dieser Muskel ja gar nicht wachsen. Oder das hängt jetzt an der Bewertung, ne? Wenn du sagst, ja, ich bin aber ein mutiger Mensch, ja, dann stell dich den Dingen, vor denen du aber doch Angst hast. Genau an denen wächst ja der Muskel, ne? Okay, dieses Konzept Selbstwirksamkeitserwartung, das ist es wert, dem mal auf den Grund zu gehen. Was heißt das überhaupt? Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt, das Vertrauen, dass ich mit meinen Kompetenzen auch unter schwierigen Umständen ein gewünschtes Ziel selbst erreichen kann. Also ich habe alles, was ich brauche, um eine schwierige Situation selbst zu bewerkstelligen. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr relevantes Konzept für die berufliche Neuorientierung. Die Begrifflichkeit Selbstwirksamkeitserwartung, die stammt von dem kanadischen Psychologen Albert Bandura. Bandura ist vielleicht aus der Lehrkräfteausbildung dir ein Begriff, Thema Selbstwirksamkeit. Im Coaching spielt das auch eine Rolle. Und wer sich nie Risiken stellt und immer in der Komfortzone bleibt, das vermeidet, vor dem er Angst hat, der kann sich selbst oder der kann keine Selbstwirksamkeitserwartung aufbauen. Und der Groschen ist bei mir noch im besonderen Maße gefallen. Vielleicht hast du das verfolgt. Vor der Sommerpause war ich bei einer Hochschultagung als Vortragende eingeladen, eine Hochschultagung an der Universität Koblenz. Und da waren auch Vertreter aus dem Schweizer Raum. In der Schweiz ist nämlich sowohl die Forschung über Lehrkräfte-Exit als auch zum Beispiel die Supportsysteme für Lehrkräfte im Beruf, sei es Supervision, Coaching, da ist man schon viel weiter, quasi amerikanischer drauf, was Coaching, Supportstrukturen, Outplacement-Beratung, Outplacement ist, ich berate und coache Leute explizit auch beim Wechsel raus, was das angeht, das macht die Schweiz alles schon. Und in der Schweiz ist das Thema Lehrerexit durchaus schon besser wissenschaftlich erfasst, in Deutschland ja fast gar nicht. Es ist wirklich eine schwarze Landkarte. Und da spielte das Wort Selbstwirksamkeitserwartung eine große Rolle. Denn aus Studien aus der Schweiz weiß man, dass die Lehrkräfte, die einen Berufswechsel, also den Exit, erfolgreich bewältigen, eine maßgeblich höhere Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen als die Lehrpersonen, die im Lehrberuf verbleiben. Und das war für mich wirklich ein Augenöffner. Denn ich beobachte das wirklich täglich an unseren Kundinnen und Kunden, aber ich hatte dieses Vokabular dafür noch nicht so parat. Selbstwirksamkeitserwartung, Das heißt, im beruflichen Neuorientierungskontext, ich vertraue darauf, dass ich das schon schaffen werde, mit meinen Bordmitteln sozusagen. Mit dem Rucksack, den ich aufhabe, den ich über Jahre gefüllt habe, werde ich auch das schaffen. Und das ist dann eben auch schon vielfach erprobt durch diesen beruflichen Neuorientierungsprozess. Und das heißt, die Personen, die vielleicht eine Neuorientierung zwar in Erwägung ziehen, aber dann doch nicht angehen, die trainieren diesen Muskel nicht. Die bauen dieses Vertrauen in sich nicht auf, das schaffen zu können, weil sie vielleicht immer nur in der Planungsphase verharren, weil sie nicht konkrete Schritte gehen. Und dementsprechend verbleiben sie immer in so einem beruflichen Minderwertigkeitskomplex, der aber auch mit selbst verschuldet ist, dadurch, dass man sich bestimmten Entwicklungsstufen nicht stellt oder bestimmten kleinen Aufgaben, an denen man wachsen könnte. Durch das Meiden von Risiken, durch das Meiden von Unplanbarkeiten, durch das Meiden von Situationen, in denen man vermutet, beurteilt zu werden. Genau, das bedeutet so einen gewissen Kontrollverlust. Und wer sich ganz langsam auf dieses Parkett wagt, der wird da viel resilienter. Stück für Stück, und ich sehe das täglich an unseren Kundinnen und Kunden, wie Menschen mutiger werden und an solchen kleinen Schritten wachsen, an bestimmten Telefonaten wachsen und das nächste dann schon viel selbstbewusster machen, an bestimmten, ich sag mal, Bewerbungsverfahren, wo sie dann auch in die erste Runde kommen oder in die zweite Runde, daran wachsen und irgendwann wir uns selbst quasi überflüssig machen. Das ist ja auch das Ziel des guten Coaches, das Ziel des Lehrers ja vielleicht auch, Menschen mit all dem auszustatten, was sie brauchen, um selbst weitergehen zu können. Also man macht sich selbst überflüssig. Und das sehen wir täglich an unseren Kundinnen und Kunden. Okay, was kannst du jetzt tun? Ich fasse es nochmal gerade zusammen. Welche drei Gründe für Minderwertigkeitskomplexe für Lehrkräfte habe ich dir dargestellt? Zum einen ist das die subjektiv empfundene, suggerierte, aber auch faktische Deprofessionalisierung des Lehrberufs. Man hat das Gefühl, das kann ja jeder. Säule 2, das ist der Bubble-Charakter der Ausbildung und eben diese sehr stringenten Lebensläufe, die viele Lehrkräfte auch haben, von der Schule in die Uni, in die Schule und daraus resultierend keine Transferleistung, welche meiner Kompetenzen sind eigentlich Metakompetenzen, die auch in anderen Bereichen anwendbar und vielleicht sogar begehrt sind. Und dann auch eben das mangelhafte Wissen über andere Berufe, das damit einhergeht. Und Punkt 3, viele Lehrer meiden das Risiko und schneiden damit sich selbst Möglichkeiten ab, ihren Selbstwirksamkeitsmuskel zu trainieren und das Vertrauen in sich zu trainieren, das schaffen zu können. Okay, was kann man also tun, um diese Minderwertigkeitskomplexe ganz konkret abzubauen? Punkt 1. Es bedarf eines expliziten Reframings des Lehrberufs für dich. Wenn du der Meinung bist, das, was ich hier tue, das kann ja jeder, dann darfst du dich darauf besinnen, dass du viele Jahre Ausbildung benötigt hast, um diesen Beruf so zu erlernen. Und ich fand als Lehrkraft, in den Momenten, wo man hinten sitzt im Unterricht und man sieht vorne zum Beispiel studierende Praktikanten oder ReferendarInnen unterrichten. Ich will hier überhaupt nicht ReferendarInnen diskreditieren. Wir sind alle Lernende in diesem System, ja. Aber in diesem Moment hat man als Lehrkraft doch wieder den Blick darauf, was man schon alles geschafft hat und was man doch alles weiß, welchen Erfahrungsvorsprung man hat, welchen methodischen Vorsprung man hat, im Gegensatz zu jemandem, der noch ganz am Anfang dieser Profession steht. Bitte, liebe ReferendarInnen, nicht übel nehmen. Ihr seid Lernende, das gehört dazu. Schule muss sich viel mehr als lernender Ort auch für Erwachsene begreifen, die Klassenraumtüren öffnen. Es braucht eine offene Hospitationskultur. Ne? Das ist ja auch Teil des Problems, dass Unterrichts hinter verschlossenen Türen stattfindet und man vielfach ja gar nicht die Zeit, aber auch nicht den Raum hat, voneinander zu lernen, sich gegenseitig im Unterricht zu besuchen und einfach zur lernenden Organisation zu werden. Das ist ja auch Teil des Problems. Und deswegen hat man als Lehrkraft leider dann ganz isoliert diese Erlebnisse, dass wenn man mal vorne jemanden sieht, der erst seit kurzer Zeit im Beruf ist, dass man dann sich überhaupt erst seiner eigenen Professionalität bewusst wird. So, also es bedarf eines Reframing-Systems dieses Berufs in deinem Kopf, dass das ein hochprofessioneller Beruf ist, für den es viele Ausbildungsjahre bedurfte, damit du ihn so ausüben kannst, wie du es jetzt kannst. Dazu gehört aber natürlich auch, dass du deine eigenen Kompetenzen benennen kannst und eben nicht als Selbstverständlichkeit hinnimmst. Das ist das, was unsere Kundinnen und Kunden auch fast als allererstes tun, wenn wir mit einer Zusammenarbeit beginnen. Das ist eins unserer allerersten Inhalte, dass man sich mit seinen eigenen Kompetenzen befasst, um sie auch benennen zu können. Und wir sehen auch zum Beispiel, dass das Lehrkräften ganz schwer fällt, eine Liste anzufertigen, was sie denn so können. Darum, das ist fast schon wie im Fremdsprachenunterricht. Ich bin ja nun Fremdsprachenlehrerin und ich kenne Wortschatzarbeit und ich betreibe wirklich viel Wortschatzarbeit im Coaching. Das ist mir nach einer Zeit bewusst geworden, dass ich Lehrkräften die Worte an die Hand geben muss, über sich und ihre Kompetenzen zu sprechen und auch mit einem Wortschatz zu sprechen, der nicht schulisch ist. Denn das stellt im Übrigen auch eine Hürde dar, dass man seine eigenen Kompetenzen oft nur mit einem Schulwortschatz darstellen kann. Und das hindert einen daran, zu reframen, dass diese Kompetenzen auch anderswo anwendbar wäre, hätte ich doch die richtigen Worte dafür. Also zum Reframing gehört auch der Wortschatz. Und wenn du bei uns im Programm bist und das jetzt gerade hörst, dann weißt du, was ich meine. Bei uns gibt es Listen, Kompetenzenlisten, wo man auswählen kann. Bei uns gibt es tatsächlich sogar einen Berufswortschatz, wie so ein Polyglott, Schule, Wirtschaft, Wirtschaft, Schule, wo die Kompetenzen, die man aus Schule so mitbringt, dann auch mit einem entsprechenden Wort oder einer Formulierung in der freien Wirtschaft bedacht werden. Ne? All das hilft im Reframing. Aber das soll natürlich nicht nur auf verbaler Ebene bleiben, sondern es ist natürlich auch hilfreich, wenn man die eigenen Kompetenzen in anderen Handlungsfeldern auch erproben kann. Vielleicht im Ehrenamt oder in einer Nebentätigkeit. Wir sehen bei vielen Lehrkräften, dass die Nebentätigkeit total dazu beiträgt, sich selbst in anderen Kontexten sehen zu können, weil man merkt, was man alles so gerissen kriegt in der Nebentätigkeit. Anhand dessen, was man aus dem Lehrberuf so mitbringt, ne? Und dann geht es aber natürlich auch darum, eigene Kompetenzen zu erweitern. Wir wollen ja alle nicht stehen bleiben und auch innerhalb des Lehrberufs seine Kompetenzen immer weiter zu entwickeln, das trägt massiv zur Berufszufriedenheit und zur Salutogenese in diesem Beruf bei, seine Kompetenz immer weiter zu entwickeln. Okay, als zweites, es braucht auch einen gewissen Erfahrungsausbau. Wenn wir über den Bubble-Charakter von Schule, Uni, Schule sprechen, dann heißt das natürlich, andere Professionen sind für mich so ein bisschen eine Blackbox. Ich kann nur vermuten, was da so gemacht wird. Und das trägt auch dazu bei, dass ich vielleicht andere Professionen teilweise entweder überhöhe oder unterschätze. Beides ist der Fall. Und wenn man seine Erfahrungen ein bisschen ausweitet, dann wird man erkennen, andere Professionen kochen in bestimmten Bereichen auch nur mit Wasser. Ach, das traue ich mir ja auch zu. Okay, dafür gibt es so aufgeblasene Begriffe, aber eigentlich ist das, was dahinter steckt, doch bewältigbar. Also zum einen hat man wirklich Dinge auch überhöht, zum anderen unterschätzt man Dinge aber auch. Und gerade beim Thema Selbstständigkeit sehen wir das immer wieder, dass das massiv unterschätzt wird. Ich will keinen davon abbringen. Selbstständigkeit ist was ganz Tolles. Ich bin auch mit vollem Herzen selbstständig und total gerne selbstständig. Hätte ich aber das alles von Anfang an überblickt, was dazu gehört, dann ja, weiß ich nicht, ob ich diesen Weg so gegangen wäre. Also man überschätzt einiges und man unterschätzt anderes. Darum braucht es einen gewissen Erfahrungsausbau. Und wie kriegt man das hin? Indem man sich öffnet für Gespräche mit Personen aus anderen Professionen und zwar auch über deren Berufe. Ganz explizit. Man hat ja in der Regel einen Freundeskreis von Nichtlehrern, wenn du den noch hast. Manche Lehrkräfte haben ja irgendwann nur noch Lehrkräfte als Freunde. Was ja gut ist. Lehrkräfte sind tolle Leute. Also manche, manche nicht. Wir alle wissen, Lehrkräfte sind nicht gleich Lehrkräfte, aber das ist ein anderes Thema. Genau, aber es gibt ja das Phänomen, dass irgendwann der Freundeskreis nur noch Lehrer sind. Ne? Hilfreich wäre es, wenn man noch Freunde hat, die auch was anderes machen. So ein bisschen. Und mit diesen Personen aber auch über ihre Berufe zu sprechen, das ist total augenöffnend. Oft bleiben diese Kontakte ja im Privatbereich, aber die auch wirklich mal inhaltlich mit Dingen zu befragen, die dich so interessieren, die dich so beschäftigen in deinem beruflichen Neuorientierungsprozess und mal den Abgleich schaffen. Wie ist das eigentlich bei dir? Wie ist das bei deinem Arbeitgeber? Wie handhabt ihr das? Wie läuft denn das in deiner Branche? Das ist total hilfreich. Und Erfahrungsausbau kann man natürlich auch in anderen Bereichen machen, durch Praktika, durch Jobshadowing. All das machen auch unsere Kundinnen und Kunden. Wenn sie sich dafür den Raum freistrampeln können, das hilft total, seine Erfahrungsbasis zu erweitern. So, und letzter Punkt, Selbstwirksamkeitserwartung steigern. Ich hatte gesagt, den Mutmuskel aufbauen, wobei ich das lieber den Selbstwirksamkeitsmuskel nennen würde. Also, um das Bild jetzt nochmal zu bemühen mit dem Muskel. Wer immer nur mit einem Strohhalm Bizeps-Training macht, der muss sich nicht wundern, dass der Mucki nicht wächst. Ne? Das ist jetzt polemisch. Natürlich machst du nicht nur easy peasy Alltagsaufgaben. Du bewältigst wirklich Großes in deinem Beruf. Aber gerade wenn es so an die Neuorientierungsaufgaben geht, da ist ja oft auch eine Vermeidungshaltung da und eine Angsthaltung. Und da stellt man sich bestimmten Schritten nicht. Wir kennen viele Leute, die verbleiben jahrelang in der Planungsphase, ohne irgendwen eingeweiht zu haben, ohne eine Bewerbung abgeschickt zu haben, ohne ein Telefonat mit irgendeinem potenziellen Arbeitgeber mal geführt zu haben. Es bleibt immer nur Planung und heimlicher Plan. Und woran willst du denn da weiterkommen? Also es gibt im Grunde die gläserne Wand zwischen Planung und Umsetzung. Du wirst auf bestimmte Reflexionsebenen auch nicht kommen, wenn du immer nur in der Planungsphase mit nicht sichtbaren Ergebnissen bleibst. Du wirst bestimmte Schallmauern durchbrechen hingegen, sobald du Dinge tust, die sichtbare Ergebnisse haben. Und daran baut sich deine Selbstwirksamkeit auf. Das heißt zum Beispiel, dir Möglichkeiten zu schaffen, Erfolgserlebnisse zu machen. Sei es das kleine Telefonat, sei es irgendein niedrigschwelliges Tun. Wir haben da zigfach Beispiele bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Programme. Das kann sein, sein LinkedIn-Profil aufbauen, das kann sein, eine Bewerbung schreiben, alles Mögliche. Und wir sehen, wie die Personen von To-do zu To-do, will ich fast sagen, aber To-do trifft es nicht so ganz, weil das ist zu lapidar. Für die Personen ist das eine große Hürde. Wie die Personen von Meilenstein zu Meilenstein wachsen und selbstbewusster werden und uns irgendwann nicht mehr brauchen. Und das ist sensationell, wirklich. Und das Ganze hat ja eine selbstverstärkende Wirkung. Habe ich ein kleines Erfolgserlebnis gemacht, dann traue ich mir das nächste zu. Also das ist ein zirkulärer, selbstverstärkender Mechanismus, wenn du einmal begonnen hast, wirklich auch sichtbar im Außen was zu tun. Was total wertvoll ist, sind auch positive Vorbilder. Man spricht da von Stellvertretererfahrung tatsächlich. Das besagt, wenn du Personen um dich hast, die ähnliche Fähigkeiten haben wie du, in denen du sozusagen einen Spiegel siehst, die eine hohe Ähnlichkeit zu dir haben und die schaffen bestimmte Dinge, die für dich angstbesetzt sind, dann wächst dein Selbstvertrauen da rein, das auch schaffen zu können. Und gerade im Lehrerzimmer mit seinem Bubble-Charakter gibt es oft selbstverstärkende Negativerfahrungen, Stellvertretererfahrungen, wo man sieht, oh, das hat bei dem und dem nicht geklappt. Diese erlernte Hilflosigkeit, keiner orientiert sich um. Also ist das wohl grundsätzlich unmöglich. Und wir sehen durch unsere Community, durch unsere Kundinnen und Kunden, die ja ihre Erfolge auch sehr transparent machen, durch unsere Live-Trainings sieht man sieht das durch die Community, in der sich schriftlich ausgetauscht werden, dass diese Positivbeispiele plötzlich da sind. Auch in den eigenen Kleingruppen, die ein Coaching begleiten, sieht man, oh, da hat jemand was gemacht, woran ich mir gerade noch die Zähne ausbeiße. Jetzt traue ich mich das auch. Diese Stellvertretererfahrungen, die sind super wichtig für das Thema Selbstwirksamkeitserfahrung und die stellen wir in unserem Coaching eben auch über die Community her. Darüber, dass man sieht, es gibt hier andere, die sind ganz ähnlich wie ich und die bewältigen das und jetzt traue ich mich auch. Und dann ist es eben auch die Ermutigung, die damit einhergeht. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Was gehört dazu, damit du deine beruflichen Minderwertigkeitskomplexe ablegen kannst und den Querausstieg, wenn du das möchtest, auch schaffen kannst? Es geht um ein explizites Reframing des Berufes als hochprofessionalisierter Beruf. Mach dir bewusst, was du alles lernen musstest, damit du auf dem Niveau, wie du heute arbeitest, arbeiten kannst. Lerne deine Kompetenzen zu benennen und auch finde den Wortschatz dafür. Und dann, wenn das möglich ist, erweitere die Handlungs- und Anwendungsfelder für deine Kompetenzen. Zweiter Punkt, Erfahrungsausbau. Geh in Austausch mit Personen aus anderen Berufen. Du wirst sehen, andere Berufe kochen auch nur mit Wasser. Du wirst aber auch sehen, wo du Professionen unterschätzt hast. Und dadurch wird es dir viel leichter fallen, auch deinen Weiterbildungsbedarf zu identifizieren. Dritter Punkt, schaffe Möglichkeiten, deinen Selbstwirksamkeitsmuskel zu stärken. Dazu gehört, dass du aus der immerwährenden, manchmal jahrelangen Planungsphase, Google-Phase, Informationshortungsphase endlich rauskommst und sichtbare erste Schritte machst. Sichtbar, das heißt, dass es im Außen irgendwie sich manifestiert. Dadurch, dass du mit Menschen plötzlich sprichst oder auch wirklich Produkte schaffst und an diesen wirst du wachsen. Und dann umgebe dich mit Menschen, die so ähnlich wie du sind und die diesen Weg auch gehen. Und automatisch wird es eine Sogwirkung geben. Okay, soweit an dieser Stelle. Und wenn du all diese Punkte nicht alleine bewältigen möchtest, sondern gemeinsam mit uns als professionelle Unterstützung auf diesem Weg, dann findest du wie immer den Link zum kostenlosen Erstgespräch in den Shownotes. Da wirst du mit jemandem aus meinem Team besprechen, was deine Situation ist, deine Ziele besprechen. Dann guckt man, passt das, was wir dir bieten können, zu dem, was du möchtest. Ja, und vielleicht arbeiten wir schon bald gemeinsam daran, deine beruflichen Minderwertigkeitskomplexe der Vergangenheit zuzuordnen und den Querausstieg für dich zu ebnen. Alles Gute, ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.